Bierchen seinen Bann. Stimme angenehmer Klang. Schaut ihn euch auf YouTube an.
Mädel hier, Kasper, Mullen und alle, die sich als
Hagebuttene
identifizieren. Willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, diesmal, ja, jenseits jeder Reihe, denn ich hatte mir gedacht, für diese Woche, ich mache mal was anderes. Allerdings muss ich Bezug nehmen zu meinem letzten Vlogger-Video, denn dort habe ich recht häufig, den Begriff Psychopathie oder Soziopathie erwähnt. Und das hatte eben einen Grund, nämlich, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade ein bestimmtes Buch gelesen habe. Dazu komme ich gleich. Und heute soll es ein wenig um Narzissmus gehen. Dabei möchte ich jetzt aber nicht hier trocken oder ja, vielleicht auch anschaulich, das ist jedem selbst überlassen. Ich möchte einfach nicht die Liste der Merkmale für die narzisstische Persönlichkeitsstörung durchgehen, sondern ich möchte mich vielmehr zweier Bücher bedienen. Und das erste ist von, ich glaube, meinem persönlichen Lieblingsautoren der modernen Zeit, nämlich von Robert Greene. Das Buch hat den Titel Die Gesetze der menschlichen Natur, im Original The Laws of Human Nature. Und es geht, wie der Name schon sagt, um die menschliche Natur. Robert Greene hat so ein bisschen versucht, das aufzuschlüsseln und damit dem Leser Werkzeuge an die Hand zu geben, mit verschiedenen Menschentypen umzugehen. Und ja, je nachdem, was eben das eigene Ziel ist, natürlich diese Menschen ja verschiedenartig zu behandeln, um entweder ja sich selbst voranzubringen oder zu ihnen Beziehungen aufzubauen, was, wie gesagt, was auch immer das eigene Ziel ist. Das ist das Schöne an Robert Greene. Er ist ein Machiavell der Neuzeit. Er ist da relativ amoralisch unterwegs. Er gibt nur die Anleitung. Und dieses Buch behandelt eben unter anderem auch Narzissmus im zweiten Kapitel, das Gesetz des Narzissmus. Und Robert Greene ist der Auffassung, dass wir im Grunde alle kleine oder große Narzissten sind. Und bei den kleinen Narzissten ist das überhaupt kein Problem. Vielmehr ist das Problem, so wie er es beschreibt, der toxische Narzissmus oder wie er dann die Personen auch gern in seinem Buch nennt, die schweren Narzissten. Dick, dick, dick. Ja, und ihr könnt ja mal reinhören. Ich werde das, wie gesagt, vorlesen. Und möglicherweise wird euch bei der Beschreibung so das eine oder andere auffallen. Dazu sei noch gesagt, dass Robert Greene eben Buchautor und Journalist ist. Also er ist jetzt nicht wirklich vom Fach, wie man sagen würde. Deswegen ist die Betrachtung auch ja relativ allgemein gehalten. Nichtsdestotrotz müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, eigentlich so im Großen und Ganzen alles ungefähr zumindest dem Stand der damaligen Wissenschaft entsprechen. Und schlagt mich, falls ich da falsch liege, aber ich glaube, allzu viel hat sich zumindest im Fundament nicht geändert. Ja, viel Spaß dabei. Vom Augenblick unserer Geburt an haben wir ein nicht enden wollendes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Wir sind durch und durch soziale Tiere. Unser Überleben und Glück hängen von den Bindungen ab, die wir mit anderen eingehen. Wenn uns unsere Mitmenschen nicht beachten, können wir auf keiner Ebene eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Manches davon ist rein körperlich. Wir müssen von anderen angesehen werden, um uns lebendig zu fühlen. Wie Menschen, die lange in Isolation gelebt haben, bestätigen, fangen wir ohne Blickkontakt an, unsere Existenz in Frage zu stellen und in eine tiefe Depression zu verfallen. Aber dieses Bedürfnis ist auch in starkem Maße psychologischer Natur. Durch die Aufmerksamkeit, die wir von anderen erhalten, fühlen wir uns anerkannt und geschätzt. Unser Selbstwertgefühl hängt davon ab. Weil dies für das menschliche Tier so wichtig ist, tun manche Leute fast alles, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das kann sogar so weit gehen, dass sie ein Verbrechen verüben oder einen Selbstmordversuch begehen. Dieses Bedürfnis ist eine grundlegende Motivation, die hinter nahezu jeder Handlung steht. Wenn wir versuchen, unseren Hunger nach Aufmerksamkeit zu befriedigen, sehen wir uns jedoch mit einem unvermeidlichen Problem konfrontiert. Sie ist ein knappes Gut. In der Familie müssen wir mit unseren Geschwistern konkurrieren, in der Schule mit Klassenkameraden, am Arbeitsplatz mit Kollegen. Die Augenblicke, in denen wir uns anerkannt und geschätzt fühlen, sind flüchtig. Vielen Leuten ist unser Schicksal weitgehend egal, weil sie mit eigenen Problemen zu kämpfen haben. Manche Menschen begegnen uns sogar feindselig und respektlos. Wie kommen wir besser mit jenen Momenten zurecht, in denen wir uns psychologisch allein oder sogar verlassen fühlen? Wir könnten unsere Anstrengung verdoppeln, damit man uns Aufmerksamkeit schenkt und uns beachtet, aber das kann unsere Energie erschöpfen und hat oftmals die entgegengesetzte Wirkung. Menschen, die sich zu sehr bemühen, wirken häufig verzweifelt und stoßen dadurch die gewünschte Aufmerksamkeit ab. Wir können uns schlichtweg nicht auf andere verlassen, um permanent bestätigt zu werden, und dennoch sehnen wir uns danach. Die meisten von uns sehen sich seit der frühen Kindheit mit diesem Dilemma konfrontiert und haben sich eine Lösung ausgedacht, die ziemlich gut funktioniert. Wir erschaffen ein Selbst, ein Bild von uns, das uns beruhigt und aus dem Inneren heraus bestätigt. Dieses Selbst setzt sich aus unseren Vorlieben, unseren Meinungen, unserer Weltsicht und unseren Werten zusammen. Wenn wir dieses Selbstbild aufbauen, neigen wir dazu, unsere positiven Qualitäten hervorzuheben und unsere Fehler wegzuerklären. Wir können dabei aber nicht allzu weit gehen, denn wenn unser Selbstbild zu stark von der Realität abweicht, werden uns andere auf diese Diskrepanz hinweisen und wir werden uns selbst in Frage stellen. Wenn wir es aber richtig machen, werden wir am Schluss ein Selbst haben, das wir lieben und schätzen können. Unsere Energie wendet sich nach innen. Wir stehen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Wenn wir in Situationen geraten, in denen wir allein sind oder uns nicht geschätzt fühlen, können wir uns auf dieses Selbst zurückbesinnen und uns selbst Trost spenden. Wenn wir Augenblicke des Zweifels und der Niedergeschlagenheit haben, baut uns unsere Selbstliebe auf und gibt uns das Gefühl, anderen ebenbürtig oder sogar überlegen zu sein. Dieses Selbstbild funktioniert wie ein Thermostat, das uns hilft, unsere Zweifel und Unsicherheit zu regulieren. Wir sind nicht mehr völlig von anderen abhängig, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erhalten. Wir haben ein Selbstwertgefühl. Diese Idee mag seltsam erscheinen, wir nehmen dieses Selbstbild normalerweise als völlig selbstverständlichen, wie die Luft, die wir atmen. Es wirkt auf einer überwiegend unbewussten Ebene. Wir fühlen oder sehen das Thermostat nicht, wenn es arbeitet. Der beste Weg, um diese Dynamik zu visualisieren, ist der Blick auf Personen, denen ein kohärentes Selbstverständnis fehlt. Menschen, die wir als schwere Narzissten bezeichnen. Der Schlüsselmoment in der Entwicklung eines Selbst, an dem wir uns orientieren und das wir lieben können, tritt im Alter zwischen 2 und 5 Jahren auf. Während wir uns langsam von unserer Mutter lösen, sehen wir uns mit einer Welt konfrontiert, in der wir keine sofortige Befriedigung erhalten können. Wir werden uns auch der Tatsache bewusst, dass wir allein und trotzdem von unseren Eltern abhängig sind, wenn wir überleben wollen. Wir reagieren darauf, indem wir uns mit den besten Eigenschaften unserer Eltern identifizieren, ihrer Stärke, ihrer Fähigkeit, uns zu beruhigen, und übernehmen diese Eigenschaften. Wenn unsere Eltern unsere ersten Schritte in die Unabhängigkeit unterstützen, wenn sie unser Bedürfnis bestätigen, uns stark zu fühlen und unsere einzigartigen Eigenschaften erkennen, dann schlägt unser Selbstbild Wurzeln und wir können langsam darauf aufbauen. Schwere Narzissten erleben in dieser frühen Entwicklung einen scharfen Bruch und bauen daher niemals ein konsistentes und realistisches Gefühl ihres Selbst auf. Ihre Mütter oder Väter sind vielleicht selbst schwere Narzissten, die zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um dem Kind Bestätigung zu geben und sein Streben nach Unabhängigkeit zu fördern. Oder die Eltern sind sogenannte Helikoptereltern, die sich zu sehr in das Leben ihres Kindes einmischen, es mit Aufmerksamkeit überschütten, von anderen isolieren und seine Fortschritte als Mittel sehen, um ihren eigenen Selbstwert zu validieren. Sie geben dem Kind keinen Freiraum, um ein Selbst zu entwickeln. In der Biografie beinahe jedes schweren Narzissten finden wir entweder Verlassenheit oder Vermaschung. Dies führt dazu, dass sie kein Selbst haben, auf das sie sich zurückbesinnen können, keine Grundlage für ein Selbstwertgefühl. Und so sind sie vollständig von der Aufmerksamkeit anderer abhängig, um sich lebendig und wertvoll zu fühlen.
Ich bin Drachenlord, wir sind im Livestream gerade.
Wirklich jetzt?
Mhm.
Warte mal, bei Drachenlord im Livestream, ich bin bei ihm im Livestream.
Ja.
Warte, ich muss kurz nachschauen.
Ja, mach.
Oh ja, hätte ja keiner.
Nee.
Ich bin in seiner Lobby, ich bin in seiner Lobby. Oh mein Gott, wie geil.
Servus.
Schau noch, ich bin in seiner Lobby.
Ja.
Ich bin nicht auf YouTube, ich bin in seiner Lobby.
Ja.
Ich liebe dich, Drachenlord. Das ist mein großes Vorbild.
Dankeschön.
Wenn solche Narzissten extrovertiert sind, können sie in der Kindheit passabel funktionieren und sogar gedeihen. Sie werden wahre Meister darin, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sich in den Mittelpunkt zu stellen. Sie können lebhaft und unterhaltsam wirken. Bei einem Kind können solche Eigenschaften als Zeichen für zukünftigen sozialen Erfolg erscheinen. Doch unter der Oberfläche werden sie gefährlich abhängig von der Aufmerksamkeit, die sie auf sich ziehen und brauchen, um sich vollwertig und wertvoll zu fühlen. Wenn sie introvertiert sind, werden sie sich in eine Fantasiewelt zurückziehen und sich ein Selbst vorstellen, das anderen deutlich überlegen ist.
Ich wurde damals schon in der Schulzeit ein bisschen gehänselt davon, ja, und schon bevor die Schule überhaupt angefangen hat, so. Und wie gesagt, große Fantasie und so weiter, dann hat es dann plötzlich geheißen, ja, lasst mich in Ruhe oder ich sorge dafür mit einem Zauber, dass der T-Rex kommt und euch alle aufmampft, ne?
Weil sie von anderen keine Bestätigung dieses völlig überzogenen Selbstbilds erhalten, werden sie Augenblicke großen Zweifels und sogar der Selbstverachtung erleben. Sie sind entweder ein Gott oder ein Nichts.
Gott segne dich, mein Sohn, ja? Nachdem ich ihn in den Arsch gefickt habe, segne ich ihn, Alter. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt.
Weil ihnen ein kohärenter Kern fehlt, können sie jede beliebige Identität annehmen und so werden sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und immer wieder neue Persönlichkeiten ausprobieren. Der Albtraum ereilt schwere Narzissten in der Regel zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr. Sie haben es nicht geschafft, ihr inneres Thermostat zu entwickeln. Sie haben kein kohärentes Selbstverständnis, das sie lieben und auf das sie sich verlassen können. Extrovertierte müssen ständig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um das Gefühl zu haben, lebendig zu sein und geschätzt zu werden. Sie werden dramatischer, exhibitionistischer und überheblicher. Man spricht von sogenannten grandiosen Narzissten. Das kann anstrengend und sogar peinlich werden. Sie müssen ihre Freunde und Schauplätze wechseln, um ein neues Publikum zu haben. Introvertierte versinken noch tiefer in ihr Fantasie-Selbst. Weil sie sich sozial ungeschickt verhalten, dabei aber gleichzeitig Überlegenheit ausstrahlen, befremden sie ihr Umfeld und begeben sich immer weiter in eine gefährliche Isolation. In beiden Fällen können Drogen, Alkohol oder jede andere Form von Abhängigkeit eine notwendige Stütze werden, die sie in Augenblicken des Zweifels und der Niedergeschlagenheit beruhigt. Sie können schwere Narzissten an den folgenden Verhaltensmustern erkennen. Wenn sie beleidigt oder provoziert werden, haben sie keine Verteidigung. Nichts Internes, das sie beruhigt oder ihren Wert validiert. Sie reagieren normalerweise mit großer Wut, sinnen nach Rache und fühlen sich ungerecht behandelt. Das ist der einzige Weg, den sie kennen, um dem nagenden Gefühl der Unsicherheit beizukommen.
Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Kann aber das nur einen Tag, geschweige denn 6 beschissene Jahre aushalten.
In solchen Schlachten werden sie sich als verletztes Opfer inszenieren, andere verwirren und sogar Mitleid erregen.
Und doch wollt ihr nichts anderes als mich zerbrechen sehen. Sag euch, das wird nie passieren.
Sie sind reizbar und überempfindlich. Sie nehmen fast alles persönlich. Sie können ziemlich paranoid werden und überall Feinde wittern. Sie wirken ungeduldig oder gelangweilt, wenn man sich mit ihnen über etwas unterhält, das sie nicht direkt betrifft. Sie lenken das Gespräch mit einer Geschichte oder Anekdote umgehend wieder auf sich selbst, um von der dahinterstehenden Unsicherheit abzulenken. Sie können von Neid zerfressen sein, wenn sie sehen, wie eine andere Person die Aufmerksamkeit erhält, die ihrer Meinung nach eigentlich ihnen zusteht. Sie stellen oft ein extremes Selbstbewusstsein zur Schau, das einerseits Aufmerksamkeit auf sich zieht und andererseits ihre große innere Leere und ihr fragmentiertes Selbstverständnis kaschiert.
Ich sitze hier nur rum, weil ich mir das erarbeitet habe. Weißt du, Mami und Papi haben das hundertprozentig zu dir gesagt, da wette ich drauf. Lern du was Gescheites, dann kannst du fett rumsitzen und verdienst Geld mit nichts tun. Ich habe zwar nichts gelernt, aber ich habe mir das erarbeitet, dass ich hier rumsitzen kann. Stream du mal, wie viele Zuschauer hast du? Einen in 5 Stunden? Ich habe innerhalb von 5 Minuten 500.
Sollte dieses Selbstbewusstsein aber jemals auf die Probe gestellt werden, haben diese Narzissten nicht viel vorzuweisen. Zu anderen Menschen in ihrem Leben haben schwere Narzissten eine ungewöhnliche Beziehung, die nur schwer nachvollziehbar ist. Sie neigen dazu, andere als Erweiterungen ihrer selbst zu sehen. Ein Phänomen, das als Selbstobjekte bekannt ist. Andere Menschen dienen in erster Linie dazu, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu validieren. Sie wollen sie kontrollieren, wie sie ihre eigenen Arme oder Beine kontrollieren. In einer Beziehung werden sie ihren Partner langsam dazu bringen, den Kontakt zu seinen Freunden abzubrechen. Ein Narzisst muss im Mittelpunkt stehen und darf keine Konkurrenz haben.
Ich bin in den nächsten Tagen dann bei meinen Kumpels. Habe die echt schon lange nicht mehr gesehen. Freue mich da total auf das Wiedersehen nach Jahren.
Ich bin nicht begeistert davon, dass du da runtergehst. Noch dazu so 2 Typen.
Das sind nur Freunde. Du brauchst da nicht eifersüchtig sein.
Jetzt, du gehst trotzdem runter.
Ja, das sind ja meine Kumpel, die ich seit Ewigkeiten kenne.
Ich hätte jetzt was gesagt und ich bin dein Freund.
Manche hochtalentierten Narzissten schaffen es, sich etwas Linderung durch ihre Arbeit zu verschaffen, indem sie ihre Energie kanalisieren und durch ihre bisweilen schwankenden und unberechenbaren Leistungen die Aufmerksamkeit zu bekommen, nach der sie sich sehnen. Für die meisten schweren Narzissten kann es aber schwierig sein, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Weil ihnen das Thermostat des Selbstwertgefühles fehlt, neigen sie dazu, sich ständig Sorgen darüber zu machen, was andere über sie denken könnten. So fällt es ihnen schwer, über einen längeren Zeitraum hinweg ihre Aufmerksamkeit nach außen zu richten und so die Ungeduld und Anspannung zu ertragen, die in einem beruflichen Umfeld oft existieren. Solche Typen neigen dazu, häufig den Arbeitsplatz zu wechseln und immer wieder neue Karrierewege einzuschlagen. Das wird ihr Sargnagel. Sie bleiben niemals lange genug auf einem Posten, um aufrichtige Anerkennung für ihre Leistungen zu erhalten und müssen daher ständig neue Anläufe unternehmen, um ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu befriedigen. Es kann anstrengend und belastend sein, schwere Narzissten im Umfeld zu haben. Sie können auch ziemlich schädlich werden, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Sie verwickeln uns in ihre endlosen Dramen und machen uns ein schlechtes Gewissen, wenn wir ihnen nicht ständig Aufmerksamkeit schenken. Beziehungen mit ihnen sind sehr unbefriedigend und es kann fatal sein, mit einem solch schweren Narzissten liiert zu sein. Letzten Endes muss sich immer alles um sie drehen. Sobald wir jemanden als schweren Narzissten identifiziert haben, ist es daher am besten, ihm aus dem Weg zu gehen. Ja, interessant, wie ich fand. Insbesondere so diese Sachen, wo es um die Arbeit geht. Nun stimmt das natürlich nicht so richtig für den Reini. Er hat oft die Arbeitsstelle gewechselt, als er noch gearbeitet hat. Er hat ja wirklich nicht lange irgendwo ausgehalten. Das kann jetzt in seinem Fall natürlich auch an einfach nur Inkompetenz gelegen haben. Also ja, das ist natürlich auch naheliegend beim Reini. Ja, er ist ja mehr als nur diese eine Persönlichkeitsstörung. Er ist ja auch noch abhängig dumm. Also dennoch ist es, auch wenn wir jetzt so seinen aktuellen, in Anführungszeichen, Beruf anschauen, wobei aktuell stimmt ja schon wieder gar nicht mehr so richtig, aber wenn wir jetzt seine Online-Karriere, auch die in Anführungszeichen natürlich, anschauen, dann zeichnet sich dann doch ein recht starkes Bild davon ab, dass er immer wieder Sachen anfängt und wieder abbricht und wieder anfängt und wieder abbricht und ja, ständig versucht irgendetwas zu wechseln und da was neu zu machen und hier was und irgendwie klappt das nicht so richtig und das ist zu aufwendig für das bisschen Anerkennung, was er bekommt. Also ich finde, man merkt da schon so ein bisschen, ja, dass einige der beschriebenen Sachen doch recht gut passen. Auch wenn es um diesen, extrovertierten oder introvertierten Narzissten geht, da bin ich ja, also da habe ich ja Reini wirklich in beiden Seiten. Also extrem erkannt, ja. Er ist ja einer, der sich sowohl extrem zurückzieht und in seiner Fantasiewelt lebt und dort aufgeht, als auch jemand, der natürlich ganz viel, Anerkennung von außen haben will. Also das ist extrem spannend beim Reini. Den kann man da gar nicht so richtig, er ist was ganz Besonderes, sagen wir es so. Ja, und natürlich war es das jetzt noch nicht mit dem Video, wie ihr leicht erkennen könnt, wenn ihr auf die Zeit schaut. Denn ich habe noch ein anderes Buch, aus dem ich auch wieder kleine Ausschnitte vorlesen möchte. Und damit möchte ich jetzt einmal den Bogen schlagen zu dem letzten Video, was ich erwähnt habe, wo es ja um Soziopathie und Psychopathie ging. Und zwar handelt es sich um das Buch Der Soziopath von nebenan, so überlisten sie ihn, von Martha Stout. Martha Stout hat Psychologie studiert, hat dort einen PhD, also einen Doktortitel, wie man im Deutschen sagen würde, und ja, hat mittlerweile mehrere Bücher geschrieben. Das erste, mit dem sie so richtig erfolgreich war, war Der Soziopath von nebenan, The Sociopath Next Door, sozusagen der, ja, erste Teil zu dem Buch, was ich von ihr gelesen habe. Mir ging es eben mehr, ja, ich möchte sagen, um die praktischen Auswirkungen als darum, ja, mir ein theoretisches Fundament draufzuschaufeln, was denn einen Soziopathen ausmacht oder welche Beispiele es dafür gibt und so weiter. Ich wollte halt viel mehr wissen, ja, wie kann man denn damit umgehen? Ist durchaus interessant im Buch beschrieben, insbesondere eben auf dieser persönlichen Ebene. Ja, im Regelfall läuft es darauf hinaus, dem Soziopathen sein Spiel möglichst unangenehm oder eher langweilig zu gestalten. Ja, er muss einfach das Interesse an ihnen verlieren als dem Opfer und dann war es das im Grunde fast schon. Er wird es hin und wieder immer nochmal versuchen, aber so in dieser Richtung geht es meistens. Ich stimme nicht so ganz mit ihr überein, wobei sie da auch sehr vorsichtig, würde ich sagen, sich äußert, wenn es um gesellschaftliche Auswirkungen und wie man gesellschaftlich damit umgehen sollte geht. Das ist ein bisschen schwierig, da ist sie, glaube ich, auch stark geblendet von ihrer Expertennische, möchte ich sagen. Aber das ist an sich vollkommen in Ordnung. Ja, dazu noch eine Anmerkung. Ich hatte es im letzten Video halt leider nicht gesagt, deswegen habe ich einen vollkommen berechtigten Kommentar bekommen. Martha Stout ist eine der Psychologinnen, die der Meinung sind, ja, dieses ganze Unterscheide zwischen Soziopathie und Psychopathie haut nicht so richtig hin und deswegen ist das für uns jetzt einfach das Gleiche. Es gibt sehr viele, die sagen, dass es nicht das Gleiche ist, die da Unterscheidungen machen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss halt einfach eigentlich vorher festlegen, was man meint. Und das habe ich halt im letzten Video nicht besonders gut gemacht, deswegen hier nochmal. Wenn Dr. Stout halt von Soziopathen redet, dann sind mit hoher Wahrscheinlichkeit für alle verständlich Psychopathen gemeint. Ja, und sie hat eben in ihrem Buch Der Soziopath von nebenan, so überlisten sie ihn, auch ein Kapitel geschrieben, in dem es eben um den Unterschied zwischen dem kalten Soziopathen und dem doch in gewisser Weise Gefühle innewohnenden Narzissten geht. Und auch hier, finde ich, kann man durchaus an der einen oder anderen Stelle einen gewissen übergewichtigen Mädelfranken erkennen. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal an Vorgeplänkel und wünsche viel Spaß mit den Auszügen aus diesem Kapitel. Soziopath oder Narzisst? Erkennen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Warum gilt eine ausgeprägte Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen zu verstehen, als wünschenswertes psychologisches Merkmal? Wäre es nicht wunderbar, immun gegen die sich ständig ändernden Gefühle, die irrationalen Hochs und die Schuldgefühle hervorrufenden Tiefs anderer zu sein? Wie viel menschliche Energie könnten wir sparen, wenn wir nicht mit den komplizierten Stimmungen unserer Freunde, den schwankenden Emotionen unserer Lebenspartner oder den unberechenbaren psychologischen Phasen unserer Kinder umgehen müssten? Oft scheinen wir ohnehin nichts tun zu können, um anderen mit ihrem Gefühlsleben zu helfen. Natürlich wäre es nicht erstrebenswert, kein Gewissen und keine Liebesfähigkeit zu haben, denn das würde uns zu kaltblütigen Soziopathen machen. Doch was wäre, wenn wir unser Gewissen, die Fähigkeit, Schuld zu empfinden, sowie unsere Fähigkeit zu lieben und Bindungen einzugehen, behalten würden, aber frei davon wären, ständig die Gefühle anderer wahrzunehmen? Wie viel müssen wir wirklich vom Gefühlsleben anderer Menschen verstehen, um sie zu lieben und zu umsorgen? Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir von dieser belastenden Empathie befreit wären? Und wie würde sich ein Zustand emotionaler Ignoranz anfühlen? Wie Sie gleich erfahren werden, ist die Sache bei weitem nicht so einfach und friedvoll, wie Sie vielleicht glauben. Um Ihnen ein Verständnis von einer vollständig fehlenden emotionalen Wahrnehmung zu vermitteln, denn solch ein Zustand existiert, lade ich Sie ein, sich einen Moment lang vorzustellen, Sie würden sich im Kopf von jemandem befinden, dessen Denkweise zwar nicht soziopathisch ist, sich aber radikal von ihrer eigenen unterscheidet. Stellen Sie sich vor, dass Sie absolut unfähig sind, Gefühle, Wünsche und Motivationen anderer Menschen wahrzunehmen und dass dies schon immer der Fall gewesen ist. Tatsächlich haben Sie selten mitbekommen, dass andere überhaupt Gefühle haben. Infolgedessen sind Gesichtsausdrücke, Körpersprache und Tonfälle im besten Fall Fremdsprachen für Sie. Diese zwischenmenschlichen Signale, für die die meisten Menschen unerträglich empfänglich sind, bekommen sie so gut wie nie mit. Emotionale Signale, die einfach zu auffällig sind, um sie zu übersehen, zum Beispiel die Tränen anderer Menschen, machen sie nervös und manchmal wütend. Sie verwirren sie völlig. Und da die emotionalen Reaktionen anderer, Reaktionen, die sie überhaupt nicht interpretieren können, vieles von dem enthalten, was normale Menschen nutzen, um Schlüsse übereinander zu ziehen, können sie keine völlig wirklichkeitsgetreue Einschätzung anderer vornehmen. Ihnen fehlt ein Großteil der Informationen, der emotionale Teil. Aufgrund dieser eingeschränkten Wahrnehmung werden andere Menschen für sie in erschreckendem Maße zu Erfindungen Ihres Geistes. Wenn Sie glauben, dass jemand brillant und eine führende Autorität zu einem Thema ist, dann ist er es. Wenn Sie glauben, dass sie eine Göttin und die Frau ist, mit der zu leben Ihnen vorherbestimmt ist, dann ist sie in Ihrer emotional abgeschotteten Welt genau das. Unabhängig von Ihrem wahren Wesen und davon, wie sie selbst die Sache sieht. Sie werden völlig von ihren eigenen Ideen und Wünschen in Bezug auf andere Menschen verführt und sind absolut unempfänglich für deren reale, emotionale Reaktionen, die ihre vorgefassten Schlüsse in Frage stellen könnten. Die einzigen echten Gefühle, die sie wahrnehmen können, sind ihre eigenen. Wie die meisten Menschen sind sie fähig, Verlangen und Angst, brodelnden Hass, überwältigende Liebe und quälende Schuld zu empfinden. Sie kennen Wut, Eifersucht, Wollust, aber nur ihre eigene. Wenn andere Menschen diese Gefühle zeigen, sind sie ihnen gegenüber genauso blind, wie sie es für die Seiten dieses Buches in einem stockdunklen Raum wären. Und wenn die Menschen wiederholt versuchen, ihnen ihre Gefühle zu erklären, sind sie taub. Obendrein kennen sie ihre eigenen Grenzen nicht und merken nicht, dass ihre Art, ihre Mitmenschen wahrzunehmen und Beziehungen zu ihnen herzustellen, zu wünschen übrig lässt. Die Ironie ihres Lebens ist, dass sie sich noch viel mehr als emotional gesunde Menschen wünschen, anderen nahe zu sein und vor allem von ihnen anerkannt und geschätzt zu werden. Sie neigen dazu, äußerst niedergeschlagen zu sein, wenn sie alleingelassen werden, und werden manchmal innerhalb weniger Stunden melancholisch. Sie möchten Teil eines Paares sein oder wünschen sich, wenn sie bereits verpartnert sind, dass dies so bleibt, bis dass der Tod sie scheidet. Wenn sie Kinder haben, wollen sie von ihnen bewundert werden. Sie stellen sich vor, dass ihre Kollegen und Mitarbeiter sie als außergewöhnliche Person sehen, mit der sie liebend gern Zeit verbringen. Und sie betrachten sich selbst als jemanden, der das Ziel verfolgt, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Doch für derlei zwischenmenschliche Erfolge sind sie emotional überhaupt nicht ausgerüstet, was sie allerdings nicht wissen. Wenn sie überhaupt langfristige Beziehungen haben, liegt das nur an der Langmut anderer Menschen, an deren mangelndem Selbstwertgefühl oder daran, dass sie sich resigniert mit ihrer Ahnungslosigkeit abgefunden oder, wenn sie einen hochrangigen Posten bekleiden, Interesse an ihrer Macht haben. Die vielen verlorenen Beziehungen in ihrem Leben sind ihnen ein Geheimnis, das sie zum Verzweifeln bringt. Es ist ihnen beim besten Willen nicht gelungen, eine rationale Erklärung dafür zu finden, warum so viele Menschen sie im Lauf der Jahre verlassen haben. Warum schreien die Menschen sie an und behaupten oft, sie seien ein schlechter Mensch, wo sie ihnen doch gar nichts getan haben? Sie sind stolz auf ihre Loyalität und ihre Vernunft, sodass sie sich fragen, wieso sie immer wieder an Menschen geraten, die launisch und vorwurfsvoll sind. Und es ist ihnen völlig unverständlich, dass diese während des Trennungsprozesses alle umdrehen und sie destruktiv nennen. Einmal hat ein ehemaliger Geliebter oder eine ehemalige Geliebte ihnen sogar in den Kopf geworfen, dass sie das Leben anderer ruinieren. Wenn sie dahinter kommen könnten, was andere Menschen dazu veranlasst, sie auf diese Weise anzugreifen, so verrückte Dinge zu sagen, würden sie das Problem zweifellos lösen. Doch wenn sie sie fragen, was los ist, geben sie rätselhafte, unlogische Antworten. Bislang können sie sich das Ganze allein dadurch erklären, dass sie einfach Pech hatten. Vielleicht haben sie ja nur die falschen Leute kennengelernt. Oder die Leute sind einfach unfähig zu erkennen, wie besonders sie sind. Dies ist die innere Welt des Narzissten. Seine Art, sein zwischenmenschliches Versagen und den oft massiven Schaden zu interpretieren, den er anderen zufügt, vor allem jenen, die ihm am meisten bedeuten. Da ihm der Zugang zu einer äußerst wichtigen Informationskategorie fehlt, den Gefühlen anderer Menschen, steckt der Narzisst in einer Art Zeitschleife fest. Sein Verhalten führt dazu, dass es wieder und wieder zu denselben zwischenmenschlichen Katastrophen kommt und so gut wie keine seiner engsten Beziehungen von Dauer ist. Tragischerweise ist er nicht fähig, den Grund dafür zu erkennen. Aufgrund seiner Ich-Bezogenheit sowie seiner Blindheit und Taubheit gegenüber dem, was seine Mitmenschen bewegt, verbringt er die meiste Zeit seines Lebens in einer inneren Welt der Verunsicherung, Qual und oft Wut. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ein Leiden ohne den amoralischen Beigeschmack der Soziopathie. Doch ist es wichtig, sich der Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen beiden Störungen bewusst zu sein. Der Schaden, den ein Narzisst einem engen Freund, einem Geschäfts- oder Lebenspartner zufügt, kann gleichermaßen verheerend sein, sodass die Betroffenen sich irgendwann verzweifelt wünschen, dass er aus ihrem Leben verschwindet. Der Narzisst kann seine Kinder lieben, doch traurigerweise wird er ihnen wahrscheinlich auch lebenslange emotionale Wunden zufügen. Einige der Verhaltensweisen und spezifischen Formen der Destruktivität, die mit dem extremen Narzissten in Verbindung gebracht werden, können praktisch identisch mit denen des Soziopathen sein. Wir alle brauchen ein gewisses Maß an normaler Selbstachtung, sogenannten gesunden Narzissmus, um uns normal entwickeln zu können und als Erwachsene erfolgreich zu sein. Doch wenn dieses Gefühl Überhand nimmt und alle anderen Gefühle erdrückt, leiden wir an Narzissmus. Wenn der Narzissmus so groß wird, dass er Beziehungspartnern und anderen Menschen schadet, bezeichnen einige Fachleute ihn als pathologischen, schädlichen oder bösartigen Narzissmus. Wird jemand einfach nur als narzisstisch beschrieben, meint man damit üblicherweise, dass er seinen Beziehungspartnern und den anderen Menschen in seinem Leben schadet und dass das Wort pathologisch zutrifft. Die eisige Kälte der Soziopathie resultiert in hohem Maße aus einem angeborenen Defizit im Gehirn, nämlich seiner mangelnden Fähigkeit, emotionalen und zwischenmenschlichen Input verarbeiten zu können. Der für den Narzissmus kennzeichnende Mangel an Empathie resultiert, wie man annimmt, in erster Linie aus einem Defizit in der emotionalen Beziehung zwischen einem kleinen Kind und seiner primären Bezugsperson, die auch gewalttätig und oder narzisstisch sein kann. In diesem Fall wird die normale Entwicklung derjenigen Bereiche des limbischen Systems, die an der Entstehung von Empathie und Mitleid beteiligt sind, durch das Versagen einer dysfunktionalen Bezugsperson gestört, einem kleinen Kind die Gefühle, die es empfindet, zu spiegeln, wie in »Du scheinst wütend zu sein«. Die emotionale Regulationsstörung, die zu pathologischem Narzissmus führt, entwickelt sich zwischen der Geburt und dem dritten Lebensjahr. Demgegenüber ist das Emotionsverarbeitungsdefizit des Soziopathen teilweise genetisch bedingt. Der Unterschied in Bezug auf das Empathieempfinden besteht also darin, dass der Narzisst, bildlich gesprochen, in der frühen Kindheit eine schwere Verletzung seines Arms erlitten hat, der Soziopath dagegen ohne einen Arm geboren wurde. Soziopathen fehlt die Empathie vollständig. Sie erleben nicht einmal die grundlegende Reaktion der Gefühlsansteckung, das reflexartige Erfassen der starken Gefühle anderer, die andere Menschen und andere soziale Tiere zeigen. Selbst ein Baby schreit, wenn es andere Babys schreien hört. Beim Narzissten kommt es demgegenüber manchmal zur Gefühlsansteckung, obwohl er weniger empfänglich dafür ist als der Rest von uns. Seine Ich-Bezogenheit schirmt ihn in der Regel selbst vor dieser rudimentären Form der Empathie ab. Interessanterweise haben einige Kliniker, ich selbst eingeschlossen, jedoch beobachtet, dass Narzissten es besser als die meisten von uns vermögen, eine Gefühlsansteckung bei anderen Menschen hervorzurufen. Wie Wasser, das in einem Topf mit dicht abschließendem Deckel kocht, können ihre grandiosen Emotionen und Vorstellungen von sich selbst, abgeschottet von Input vom Rest der Welt, so intensiv, so umfassend werden, dass sie überfließen und andere beeinflussen. In The Destructive Narcissistic Pattern schreibt die Klinikerin Nina Brown, dass einige Menschen anfälliger als andere für die Gefühlsansteckung durch Narzissten sind. Zitat: Feinfühlige Menschen neigen dazu, sich mit den Gefühlen anderer zu befassen, statt sie zu ignorieren, und sich selbst als in Wechselbeziehung mit anderen stehend, statt als unabhängig wahrzunehmen. Sie sind geschickt darin, nonverbales, emotionales Verhalten oder Mitteilungen wie Stimmen und Gesten zu deuten, neigen dazu, die Körpersprache anderer zu übernehmen, wenn sie mit ihnen sprechen, sind emotional selbstbewusst und emotional reaktiv. Anders ausgedrückt, die extrem empathischen verstehen am ehesten die Emotionen des Narzissten und werden vielleicht am ehesten von ihnen überwältigt. Einige der anderen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Soziopathie und Narzissmus zu kennen, wird Ihnen zu einem umfassenderen Verständnis beider Störungen verhelfen. Lügen und Unehrlichkeit bilden das Kernstück sowohl der Soziopathie als auch des destruktiven Narzissmus. Der Soziopath lügt, um Dinge zu verschleiern, andere so zu manipulieren, dass sie sich seinem Willen beugen oder einfach nur aus Spaß. Der Narzisst lügt, um seine falsche Welt aufrechtzuerhalten und andere so zu manipulieren, dass sie zu Quellen der narzisstischen Bestätigung, das heißt der ständigen Bewunderung und Zustimmung, werden. Im Volksmund werden beide manchmal als pathologische Lügner bezeichnet. Und bei beiden Störungen ist die Unehrlichkeit das primäre Werkzeug, mit dem andere ausgebeutet werden. Der Soziopath ist ein Hochstapler und der Narzisst hat sich ein falsches Selbst erschaffen. In beiden Fällen ist ständiges Lügen erforderlich. Sowohl Soziopathen als auch Narzissten sind äußerst konkurrenzbetont. Der Soziopath giert nach Kontrolle und Macht. Er ist zielstrebig darauf fokussiert, um des Gewinnens willen zu gewinnen. Der Narzisst fühlt sich getrieben, alle anderen auszustechen, um seine Überlegenheit zu beweisen, und ist pathologisch eifersüchtig auf die Stärken und Leistungen anderer. Beide können Verhaltensweisen an den Tag legen, die ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, ein anormales Selbstbewusstsein und ein überhöhtes Gefühl der Selbstherrlichkeit verraten. Beide kennen keine Scham und oft nicht einmal Verlegenheit. Im Fall des Soziopathen liegt es daran, dass, egal was er tut, er buchstäblich keine Scham oder Schuld empfindet, weder bewusst noch unbewusst. Der Narzisst kann Scham empfinden, wird seine Psyche jedoch mit jeder Faser seines Seins davor schützen, weil Scham die unheilvollste Bedrohung seiner falschen inneren Welt darstellt. Sein sorgfältig kultiviertes Gefühl der Überlegenheit und seine Weigerung, jegliches Gefühl der Scham in sein Bewusstsein dringen zu lassen, sind die Wurzeln der für ihn typischen Arroganz. Sowohl Soziopathen als auch Narzissten glauben, über allen Gesetzen, sozialen Konventionen und moralischen Prinzipien zu stehen. Beim Narzissten liegt dies an seinem allgemeinen Anspruchsdenken. Für den Soziopathen sind alle Gesetze und Erwartungen Spiele, die es zu spielen gilt. Wenn Sie jemanden kennenlernen, an dem Sie Interesse haben, drängen beide manchmal auf sofortige Intimität. Der Narzisst mag es eilig haben, jemanden in seine falsche Welt mit einzubeziehen, will zum Beispiel ihn oder sie nach dem ersten Date heiraten. Der Soziopath will vielleicht jemandes anfängliche Ahnungslosigkeit von seinem wahren Wesen ausnutzen. Beide hassen bei einem Opfer die Zeichen normaler Autonomie. Beide versuchen vielleicht, das Opfer von seiner Familie zu entfremden, darauf zu bestehen, dass es seine Freunde nicht trifft und so weiter. Beide pathologischen Persönlichkeiten begehen zwischenmenschliche Verbrechen, indem sie das Wort Liebe als Verhandlungsargument oder Waffe benutzen. Beide neigen dazu, Menschen, die ihnen nahestehen, in den Wahnsinn zu treiben. Das heißt, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie den Verstand verlieren. Der Soziopath tut dies absichtlich und böswillig, der Narzisst tut es, weniger bewusst, einfach dadurch, wie er sich gibt. Er erlebt andere Menschen in erster Linie als Fortsätze seiner selbst, wie es auch das menschliche Kind tut. Die Projektion sowohl seiner grandiosen Fantasien als auch seiner Selbstverachtung auf sein Opfer sowie die Idealisierung des Opfers und das gleichzeitige unentwegte Lamentieren und Kritisieren können bewirken, dass die Person in einer Beziehung mit ihm die eigenen psychischen Grenzen verliert. Schließlich fühlt sich das Langzeitopfer des Narzissten vielleicht nicht mehr in der Lage, den Geiselnehmer seiner Psyche zu verlassen oder andere selbstschützende Grenzen zu setzen. Beide versuchen manchmal, ein Opfer, nachdem es die Beziehung beendet hat, noch Monate oder sogar Jahre lang zu manipulieren. Der Narzisst, weil er getrieben ist, seine innere Scheinwelt aufrechtzuerhalten, in der das Opfer keine von ihm getrennte Existenz hat, und der Soziopath, weil er das Opfer als sein Eigentum betrachtet. Nicht immer muss es dazu kommen, doch wenn, dann kann dieses Verhalten so frustrierend oder beängstigend sein, wie die vorangegangenen ausbeuterischen Verhaltensweisen. Soziopathen besitzen keine höheren Gefühle. Narzissten haben zwar Gefühle, doch ihr Mangel an Empathie verfälscht deren Ausdruck derart, dass ihr Vorhandensein im besten Fall nutzlos und im schlimmsten Fall destruktiv ist. Soziopathen tun ohne Rücksicht auf andere immer, was für sie am besten ist, weil sie kein Gewissen haben. Narzissten tun immer, was für sie am besten ist, weil ihrer Vorstellung nach das, was für sie am besten ist, auch für die Welt am besten ist. Kommt man dem Soziopathen auf die Schliche, wird er immer die Verantwortung leugnen, weil unverblümtes Leugnen oft funktioniert. Und vor allem, wenn er schon die ganze Zeit Gaslighting betrieben hat. Der Narzisst leugnet normalerweise auch die Verantwortung, doch tut er es, weil er keine Erklärung von Ereignissen ertragen kann, die im Widerspruch zu der mentalen Konstruktion seines Selbst- und Weltbildes steht. Er deutet alle Situationen so um, dass sie in dieses falsche Bild passen und tut dies, wenn nötig, auf komplizierte, verrückt klingende Art. Der Narzisst konfabuliert, der Soziopath leugnet einfach und tut dies normalerweise cleverer und charmanter, allglatt. Gelegentlich übernimmt der Narzisst die Verantwortung, wenn er glaubt, seiner eigenen Weltsicht nicht gerecht worden zu sein oder sich auf eine Weise verhalten zu haben, die seine eigene Auslegung von Gut und Böse missachtet. Der Soziopath liebt es zu manipulieren und es kümmert ihn nicht, dass er jemanden verletzt hat. Der Narzisst möchte andere nicht verletzen, ist jedoch psychisch blind gegenüber ihren Gefühlen und oft gegenüber der Realität. Was heißt, dass er genauso viel Schaden anrichten kann wie der Soziopath und in einer Beziehung häufig auf dieselbe schmerzliche Weise destruktiv ist. Der Narzisst kann arbeitsam, sehr tüchtig, extrovertiert und exhibitionistisch sein und ob seines übertriebenen Eigendünkels seine Ansichten sehr lautstark kundtun. Er kann aber auch schwach wirken und sozial isoliert sein, um nicht an seine mangelnde Bedeutung in der realen Welt erinnert zu werden und ungestört seinen Gedanken nachhängen zu können, dass er besser ist als alle anderen Menschen. Der Soziopath ist selten darauf aus, etwas zu erreichen, außer andere zu manipulieren und zu beherrschen, und er ist ganz gewiss nicht erfreut, wenn er einfach allein gelassen wird, um seinen Gedanken nachhängen zu können. Im Allgemeinen liebt der Narzisst es, aus der Masse herauszustechen, während der Soziopath nicht auffallen möchte. Für den Narzissten sind Anerkennung und Berühmtheit von großer Bedeutung, für den Soziopathen Kontrolle und Macht. Der Narzisst lebt, um bewundert zu werden. Der Soziopath muss nicht unbedingt bewundert werden, es sei denn, diese Bewunderung erleichtert ihm die Kontrolle über andere. Der Narzisst schwankt bekanntermaßen oft ganz plötzlich in seinem Urteil und sieht dieselbe Person im einen Moment als vollkommen guten und im nächsten als vollkommen schlechten Menschen an. Der Soziopath befasst sich nicht groß damit, ob andere Individuen gut oder schlecht sind. Für ihn sind sie nur Spielsteine. Manchmal beendet er eine Beziehung abrupt, aber nicht, weil er seine Meinung über das wahre Wesen des Betreffenden geändert sondern weil er beschlossen hat, dass dieses Individuum im Kontext seines Spiels für ihn keinen Wert mehr hat und deswegen nicht länger seine Aufmerksamkeit verdient. Im Endeffekt ist der Unterschied einmal mehr der zwischen Emotionalität und Gefühlskälte. Der Narzisst hat ein Gewissen, kann starke Gefühle für seine Familie und Freunde haben und zweifellos seine Kinder lieben. Es ist jedoch möglich, dass er sie nicht völlig als von ihm getrennte Menschen sieht, was sich destruktiv auf sie auswirkt. Dieser Unterschied, eine rudimentäre Fähigkeit, Bindungen einzugehen und zu lieben im Gegensatz zur kalten Abwesenheit dieser Fähigkeit, ist der Grund dafür, dass dem Soziopathen nicht geholfen werden kann, dem Narzissten jedoch mitunter schon, was natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt ist. Der Soziopath begibt sich nur in Therapie, wenn diese vom Gericht angeordnet wird oder vielleicht, wenn es andere motivierende Umstände gibt. Umstände, die natürlich nicht mit dem Streben nach psychischer Veränderung zu tun haben und wird so bald wie möglich wieder damit aufhören. Der Narzisst hingegen begibt sich manchmal freiwillig in Therapie und hält sie auch eine Weile lang durch, weil er sich wirklich schlecht fühlt, normalerweise wegen des für ihn unerklärlichen Verlusts einer oder mehrerer Beziehungen. Aus der Vielzahl der spezifischen Charakteristika, die eine Differentialdiagnose zwischen Soziopathie und Narzissmus ermöglichen, sollten Sie sich unbedingt die folgenden beiden merken. Erstens, beim Soziopathen dreht sich alles um den Kitzel, kalt mit Menschen zu spielen, wie es ein Raubtier mit seiner Beute tut. Ein Narzisst hingegen beeinträchtigt unbeabsichtigt das Leben anderer oft in hohem Maße, doch er ist kein kalt berechnendes Raubtier, das Menschen aus purem Vergnügen quält. Ein Narzisst ist nicht eiskalt, ein Soziopath ist es. Zweitens, Soziopathen sind viel geschickter als Narzissten oder sonst jemand in der Kunst des Mitleidsspieles. Der Narzisst mag ein Hypochonder sein und tatsächlich glauben, dass er nicht existierende medizinische Probleme hat, doch er spielt selten absichtlich Mitleidsspielchen. In der Tat wehrt er sich aufgrund seines Bedürfnisses, sich überlegen zu fühlen, vehement dagegen, bemitleidenswert zu erscheinen. Ja, einiges hat sich natürlich zwischen den beiden Beschreibungen wiederholt, das ist in gewisser Weise auch klar, ja, sie beschreiben ja auch das Gleiche, nämlich Narzissmus. Natürlich wird es immer schwierig sein, da definitive Aussagen zu treffen, ja, gerade wenn man eben kein Psychologe ist, wenn man kein richtiges Gutachten erstellen kann, weil der Reini natürlich sowieso viel zu clever ist und die Psychologen sich an ihm ja auch die Zähne ausbeißen, völlig klar. Ja, und genau daran erkennt man eben seinen Narzissmus. Ja, also ne, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen. Es war mal ein kleines bisschen was anderes. Ich würde sagen, macht euch einfach selbst ein paar Gedanken dazu. Ja, natürlich kann man nicht immer jeden Menschen dann in die entsprechende Schablone einfach nur drücken, aber es geht ja auch nicht darum, dass ein Narzisst wirklich alle diese Eigenschaften haben muss, sondern eben nur, dass das so typische Sachen sind, ja. Also wenn man da ganz genau nachforschen möchte, dann muss man wahrscheinlich wirklich schauen, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, was gehört da dazu, welche Verhaltensweisen, welche Verhaltensmuster, was auch immer, und wurden die an den Tag gelegt innerhalb der letzten Blablabla. Also man kennt ja diese, ich sag mal in Anführungszeichen, trockene Definition, die hat die Frau Stout auch zumindest in Teilen in diesem Buch, aber ich habe sie halt nicht vorgelesen, weil, ja, ich finde halt die Beschreibungen immer etwas schöner als die trockenen Definitionen. Ich fand auch sehr interessant, dass sie das halt erstmal versucht hat, aus der Ich-Perspektive zu beschreiben. Also wir konnten uns da so ein bisschen, ja, in unser Trägerlein hineinversetzen. Bei ihm kommt halt blöderweise noch ein anderer Punkt dazu, nämlich, dass er halt auch noch so ein wenig dumm ist. Und ja, der ein oder andere Narzisst lernt halt so mit solchen Sachen umzugehen oder sie für sich vielleicht auch zu nutzen. Aber Rainer, nein. Er ist eben der Rainer. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja. Schön. Wenn nicht, warum seid ihr überhaupt noch da? Was soll das? In diesem Sinne, macht's gut, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Metal auf und viel Spaß.